Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Das Sachbuch Die berührungslose Gesellschaft der Autorin Elisabeth von Tadden hat es nicht zufällig auf die Bestsellerlisten geschafft. Es trifft den Kern eines gegenwärtigen Problems, zumal in Corona-bedingten Zeiten des sozialen Abstands. Wie unempfindlich, wie berührungslos sind wir? Was bedeutet eigentlich Berührung heute? Wie selbstverschlossen, wie berührbar sind wir überhaupt? Haben wir Deutschen vielleicht eine Art Siegfriedshaut, an der vieles abperlt?
Wir waren mit ihren Ohrstöpseln und mit dem Blick aufs Smartphone gesenkt unterwegs und hielten sich mit ihren Euro-Geldbeuteln bei den gesetzlichen Krankenversicherungen für stark unverletzlich. Und auf einmal merken die diese Siegfriedhaut, das ist eine ganz grandiose Selbsttäuschung gewesen.
In unserer sommerlichen Folge über Nah und Fern sprechen wir hier so in einer knappen Viertelstunde mit der Autorin Elisabeth von Tadden. Unser erstes Thema. Die Entflechtung von Staat und Kirche, die ist ein zivilisatorisches Zeichen der Beherrschung von und Befriedung von Kultur- und Religionskriegen. Darin war der türkische Staatsgründer Atatürk fortschrittlich. Aus der Hagia Sophia, der ehemaligen Kirche und Moschee, machte er ein Museum. Gestern Abend nun hat der türkische Präsident Erdogan einen Erlass zur Umwidmung der Istanbuler Hagia Sophia in eine Moschee unterzeichnet. In Kürze soll sie für Gebete genutzt werden. Das oberste Verwaltungsgericht hatte dazu einen Beschluss von 1934 zur Umwandlung der Hagia Sophia in ein Museum annulliert. Die säkulare Geschichte des ehemals christlichen, später osmanischen Bauwerks und Kultbaus wird damit aufgehoben. Gläubige auf ihrem Gebetsteppich vor der Hagia Sophia in Istanbul, die feierten den Mann, der ihnen das Weltkulturerbe nun als Moschee zurückgibt. Christian Buttgereit berichtet.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan trat um Punkt 20.53 Uhr auf fast allen Fernsehkanälen auf. Der ungewöhnliche Zeitpunkt war kein Zufall. Er sollte an 1453 erinnern, das Jahr, in dem die Osmanen Konstantinopel eroberten. Erdogan sprach von einer segensreichen Entscheidung für die türkische Bevölkerung, alle Muslime und die gesamte Menschheit. Noch blumigere Worte hatte zuvor Parlamentspräsident Mustafa Şentop gefunden. Mit dieser Entscheidung wurde die jahrelange Sehnsucht des türkischen Volkes gestillt. Am Nachmittag hatte das oberste türkische Verwaltungsgericht die Entscheidung des Kabinetts unter Staatsgründer Atatürk aufgehoben, mit der die Hagia Sophia 1935 in ein Museum umgewandelt wurde. Die Richter begründeten das vor allem damit, dass die Hagia Sophia im Grundbuch als Moschee eingetragen ist. Da die Entscheidung, aus der Moschee ein Museum zu machen, aufgehoben wurde, ist es jetzt so, als sei sie nie in ein Museum umgewandelt worden. So Parlamentspräsident Şentop. Damit könnte die Hagia Sophia eigentlich sofort als Gebetshaus genutzt werden. Doch Staatspräsident Erdogan bat die Gläubigen um 2 Wochen Geduld. Wir planen, die Hagia Sophia mit dem Freitagsgebet am 24. Juli 2020 für die Religionsausübung zu öffnen. Vorher müsse einiges umgebaut werden. Einzelheiten nannte Erdogan nicht. Zum Beispiel, was mit den einzigartigen christlichen Mosaiken passieren soll. Die Osmanen hatten sie nach der Eroberung Konstantinopels unter mehreren Schichten Gips versteckt. Als die Entscheidung des Gerichts absehbar war, hatte das Welterbekomitee der Vereinten Nationen die Türkei ermahnt. Zitat:
Die Hagia Sophia ist als Teil der historischen Altstadt Istanbuls in der Liste der Weltkulturerbestätten als Museum verzeichnet. Damit ist eine Reihe von rechtlichen Verpflichtungen verbunden. So muss der Staat sicherstellen, dass es keinerlei Veränderungen an der Einzigartigkeit des Bauwerks geben wird. Alle beabsichtigten Veränderungen müssen vorab mit dem Welterbekomitee abgestimmt werden.
Erdogan ging indirekt auf die Bedenken ein, indem er sagte:
Kim gelirse gelsin.
Wer auch immer kommen wird, wird entgegen aller Gerüchte sehen, wie wir unser historisches Erbe in beispielhafter Weise bewahren. Bedenken, Nicht-Muslime oder Touristen dürfen die Hagia Sophia nicht mehr betreten, räumte Erdogan aus. Im Gegenteil, es gebe sogar einen Vorteil. Indem der Status als Museum endet, werden wir auch keinen Eintritt mehr verlangen. Die Tore der Hagia Sophia werden allen Einheimischen und Fremden, Muslimen und Nichtmuslimen, weit offen stehen. Trotzdem gab es deutliche Kritik von den orthodoxen Kirchen aus den USA und von der EU. Die griechische Kulturministerin Lina Menzoni sprach von einer offenen Provokation gegen die zivilisierte Welt. Erdogan warf sie vor, mit der Nutzung der Hagia Sophia als Moschee sein Land um 6 Jahrhunderte zurückzuwerfen.
Christian Wuttgereit war das. Und jetzt gehe ich mit meiner Kollegin Christiane Vielhaber mal in das Kunstmuseum nach Bochum. Denn es gehört ja zur Geschichte und auch zur Kunstgeschichte, dass bestimmte Künstler mal mehr in Erscheinung treten, andere weniger und unsere Aufmerksamkeit mal mehr auf und mal mehr abgeblendet wird. Dazu zählt vielleicht auch der Künstler, um den es jetzt geht. Im Kunstmuseum Bochum werden nämlich Werke von Abraham David Christian ausgestellt. Und der war schon 1972, dann nochmal 1982 auf der Documenta dabei. Seine Ausstellung in Bochum heißt jetzt Erde. Christiane Vielhaber, mit wem haben wir es da zu tun?
Man kennt ihn kaum. Er macht sich sehr rar, also er ist medienscheu. Und wenn Sie sagen Documenta, als er damals 1972 auf der Documenta war, da hat er die Medien nicht gescheut und hat Josef Beuys zum Boxkampf rausgefordert.
Berühmt.
Und zwar war er der Meinung, Kunst soll dem Menschen dienen und nicht der Politik. Und Beuys war da ja damals unterwegs auch mit Völkerbefragung und Volksbefragung und
Labor
so weiter.
Labor für Demokratieförderung,
ja, ja.
Und so hieß es.
Und dann hat er gesagt, wir machen das mal so. Er hat eine gepatscht gekriegt, das muss man sagen. Auf dieser Documenta war er aber damals auf einer Insel in der Fulda in einem Erdloch. Das wurde finanziert oder unterstützt vom Max-Planck-Institut.
Also nicht eine Stunde, sondern 30 Tage. Ne?
30 Tage. Und was hat er da gemacht? Er hat in dieser Erdhülle, die hat er nicht verlassen, er hat in ihr gegraben und hat mit dem Material, was er gefunden hat, was gebastelt. Und dann blieb ihm ja nur Erde und Spucke. Und dann hat er Figürchen draus gebastelt oder kleine Zeichen, Hieroglyphen. Wir sehen ganz früh Arbeiten aus dieser Zeit und die können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie russisch Brot. So ein bisschen erhaben, so. Sie kennen ja diese Buchstaben und manchmal sind die kaputt und zerbrochen. Das ist nicht alles lesbar, aber das sind Zeichen. Und diese Zeichen benutzt er sein Leben lang. Das sind also diese Erdarbeiten. Und er hat dann in Krefeld eine große Ausstellung gehabt und hat sich dann aus der Erde, aus der benachbarten Erde,
im berühmten Haus Lange, oder
in Haus Lange, ja, und hat da 32 riesige Würfel 2 Jahre im Keller trocknen lassen. Die Erde ist ja feucht. Und dann hat er die so in Holzkästen gesteckt. Und Sie sehen auch heute noch diese Verschalung an diesen Würfeln. Und das Museum in Bochum hat die Würfel aus dieser Ausstellung gekauft. 32 Stück sind das, die sind so übereinander gestapelt. Die sind also wirklich aus Erde. Und Sie kommen rein in diese Ausstellung und der hat zu dem Direktor Hans-Günter Kolinski gesagt, ach, da haben Sie mir aber einen schönen Zen-Garten gebaut. Denn man weiß, er meditiert jeden Morgen 2 Stunden. Das liegt daran, dass er auch in Japan lebt. Er lebt auch in New York und er lebt auch in Düsseldorf. Da weiß man immerhin, er ist 1952 in Düsseldorf geboren. Wo er seine Ausbildung hat oder so, das weiß man alles nicht.
Ja,
er lässt sich
Akademie.
Nicht fotografieren. In dieser Ausstellung ist ein ganz frühes Foto. Und dann merkt man doch so ein bisschen mit Hut und Zigarette.
Wir hören daraus, das war kein Survival-Training 1972 auf der Insel in der Fulda, sondern er hat richtig sich Zeichen gebaut, also die Kunst nützlich gemacht, wollte den Boden unter seinen Füßen spüren. Was ist das, wenn man das heute sieht, diese Torf- oder Erdsachen? Wirkt das historisch, wirkt das mystisch? Wie wirkt das auf Sie?
Also diese Erdsachen wirken wunderschön. Sie müssen sich das vorstellen. Dann ist auf so einem Sockel auf dem Boden eine, ja, wie so ein großer Teig oder wenn Sie, also Teig geknetet. Ne, so Pizza, riesige Pizza. Aber wenn Sie dann da drüber schauen, dann haben Sie das Gefühl, das ist entweder Erosion oder so Ackerfurchen. Und das ist wirklich die Erde, die er da so platt hingelegt hat und hat sie trocknen lassen. Sieht also aus so wie Landschaften. Dann hat er folgende Sachen gemacht, die ihm manchmal den Ruf einbringen, zu dekorativ zu sein. Die Spirale gehört zu sein. Zeichen. Und diese Spirale hat er anfänglich so aus Papier geklebt, die so ein bisschen aufgebaut ist wie ein Schachtelhalm, nur platt. Also so ein bisschen verkantet und Schachtelhalm, also verschachtelt und dann zu einem Kreis gebogen. Und diese Kreise haben keinen Anfang und kein Ende.
Genau, er ist aber nicht bei der Erde und beim Papier geblieben. Ne? Er hat dann später auch in Bronze gearbeitet.
Ja, sie wollen ja natürlich auch verkaufen. Ne? Und Erde und so. Ich meine, die sind die ganze Zeit im Depot gewesen. Er hat sie dann auch in Bronze gießen lassen. Und es gibt wunderbare Arbeiten dabei. Da denken sie, ach Gott, die Säule von Brancusi, da hat er das geklaut. Aber sie wissen ganz genau, und das sieht man auch, er hat zum Beispiel im Hotelzimmer oder wo er gerade war, Zeitungsseiten ausgerissen. Also da, wo die den Knick haben. Oder sauber geschnitten. Und dann, wie beim Rorschach, Test auseinandergefaltet. Und was kriegen sie dann? Dann kriegen sie eben diese Formen, die bei Brancusi aus, diese endlos ein- und ausschwingende Form. Und sowas kann dekorativ sein. Wie er es aber macht, dann erinnert das an Stupas. Manchmal ist oben drauf eine kleine Urne oder manchmal sieht es aus wie ein Kern. Es sind teilweise sehr fließende Form, organische Form, dann merken sie aber auch wieder sehr tektonisch. Er kann beides nebeneinander, er kann das Elegante, das Dekorative und dann eigentlich das Arte Povere, also diese armseligen Materialien, aus denen wir kommen und zu denen wir auch wieder hingehen.
Eben, das ist ein wichtiger Punkt. Also Erde wirklich buchstäblich, eine Kunst aus Erde, die erdet.
Aus die Erde, ja. Und wir werden auch geerdet in dieser Ausstellung. Es sind auch Fotos zu sehen, da sieht man, wie er damals, ist die Zeit der Fluxuskunst, wie er sich in Schnee eingegraben hat oder in die Erde rein. Das ist also kein Getue, das hat er wirklich physisch auch erlebt.
Abraham David Christian, die Ausstellung heißt Erde, zu sehen im Kunstmuseum Bochum und Christiane Vielhaber hat uns darüber berichtet. Zum Feiern, da hätten Sie ja reichlich Grund in Braunschweig. Das kleine und ambitionierte Festival, um das es jetzt geht, heißt Theaterform. Und es wurde 1990 unter dem Dach der Volkssagenstiftung in Wolfenbüttel gegründet. Jährlich wechselt es zwischen den Standorten Braunschweig und Hannover. Für dieses Jahr war natürlich ein Jubiläumsfestival geplant. Doch dann kam die Corona-Pandemie, die alle betrifft und auch alle Pläne über den Haufen geworfen hat. Das Festivalteam um die Chefin Martine Dennewald hat jetzt in kürzester Zeit ein Sonderprogramm aus dem Boden gestampft. Und dazu zählt natürlich heute auch ausführliche Netzpräsenz, aber auch Installationen im Theaterraum und auch richtige Vorstellungen. Michael Lages war für uns 10 Tage auf dem Braunschweiger Parcours Theaterformen.
Manchmal, sagt die portugiesische Theater- und Performance-Künstlerin Ligia Soares, fühle sie sich ja selber wie eine Insel.
I've always felt a bit like an island, but I think everyone does.
Und das gehe doch wohl jeder so und jedem. Dem Notfalltitel, den sich das Festival Theaterformen aus aktuellem Anlass gab, hat Ligia Soares so ein ebenso künstlerisches wie persönliches Motiv mit auf den Weg gegeben. Sea of Islands, ein Meer also voller Inseln, wollte und sollte das Festival ja sein. Das Projekt von Ligia Soares, kreiert für das kleine Walk and Talk Festival auf den Azoreninseln, sollte vor dem Portal des Staatstheaters in Braunschweig einen Bürger- und Bürgerinnenchor versammeln, der das Ich im Wir beschworen hätte, also das Individuum im Kollektiv und umgekehrt das Gemeinschaftsgefühl in uns. Oft in diesen halb virtuellen Festivaltagen ist nur geredet worden über ästhetische Versuche, die überhaupt nicht oder nur am Bildschirm zu erleben waren. Und viel zu oft sind sich in solchen Gesprächen die jeweiligen Gegenüber viel zu einig. Schmerzhaft deutlich wird dann, wie sehr das reflektierende Publikum all diesen Projekten fehlt. Darum waren die Mischungen so wichtig bei diesen Theaterformen, also die Momente, wo das Publikum tatsächlich jemandem oder etwas begegnen und sich eigene Bilder und Meinungen machen konnte. Bei Cativo etwa, der Installation der Portugiesin Marlene Monteiro Freitas. Tarzans Schrei und Cheetahs Schimpansengeplapper. Allerlei verstörende Klänge durchziehen die Installation im kleinen Haus des Theaters, wo aber hunderte von Notenständern die Abwesenheit echter Musiker dokumentieren. Fantasievoll arrangiert oder in noch die allerkleinsten Einzelteile zerlegt, derweil donnert auf dem eisernen Vorhang im großen Haus gleich gegenüber ohne Pause das Nordmeer an die Küste im Video von Valdemars Johanssons aus Riga. Das taugt zum meditativen Marathon, aber wozu sonst? Spricht die Natur, wenn sie nur brüllt? Judith Akbalat und Abir Omer kann, wer will, einzeln immerhin anrufen am Tablet-Computer.
Hallo, wir wollten Sie besser kennenlernen, aber die Zeit ist kurz.
Ein bisschen wenigstens lernen wir einander kennen, mit leckerem Kaffee aus dem Sudan, Weihrauch und Muscheln, die die Zukunft vorhersagen lassen. All dies findet sich neben dem Computer und die Frau aus dem Sudan hat beim virtuellen Kaffeestündchen von der dramatischen Flucht erzählt. Auch Laura Lisgil Echeniki aus Kuba hat in einem kleinen Ladenlokal Fluchtgeschichten versammelt. Genauer, sie hat sie an die Innenseite einer Art von großem Sonnenschirm gestickt.
Meine Mutter hat von ihrer Großmutter Violetta stecken gelernt. Ihre Mutter, meine Großmutter, musste meine Mutter und ihre Geschwister ernähren. Sie hat nie gestickt, aber ihr Leben zwischen Nähmaschine und Herd verbracht.
Und viele spanisch sprechende Braunschweigerinnen und Braunschweiger finden sich unter diesem Sonnenschirm wieder. Highlight aber ist mit Abstand das Spiel um Fantasie und Selbsterkenntnis, das Abigail Browdy und Michael Silverstone, die sich als Team 600 Highwaymen nennen, im kleinen LOT-Theater inszenieren. Alle 2 Stunden haben sich dort 2 Stück Publikum getroffen, untereinander gegenseitig, geführt durch Spielkarten der Highwaymen, das eigene Leben erzählt, von der Jugend, von Träumen, Hoffnungen und Ängsten berichtet. Ja, das Ich kann eine Insel sein und das Du kann es auch. Das hat das Festival bewiesen, auch und gerade im Ausnahmezustand.
Sagt Michael Lages über Sea of Islands, die pandemietaugliche Version des Festivals Theaterformen in Braunschweig. Und jetzt kommen wir zu unserer sommerlichen losen Folge in Nah und Fern. Ohne Berührung, da geht der schutzlose Mensch ein. An zu viel Berührung, da kann aber zugrunde gehen. Menschen leben von Nähe und Distanz. Im Wort berühren, da steckt ja ein schöner Doppelsinn, nämlich die körperliche Berührung im eigentlichen Sinn, aber auch die körperferne Ergriffenheit im übertragenen Sinne. Die Sachbuchautorin Elisabeth von Tadden, sie ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit für politische Bücher. Sie hat über die berührungslose Gesellschaft, so heißt das Buch, einen erfolgreichen Titel geschrieben. Und ihre leitende Frage lautet, was bedeutet eigentlich Berührung heute? Wir haben mit ihr in dieser Serie über Nah und Fern gesprochen. Nähe ist ja nicht nur ein Ausdruck, sagen wir, von Sympathie, von überwundenen Hindernissen, sondern kann auch zudringlich, aufdringlich sein, wenn sie zu groß wird. Nähe ist auch ein bisschen zum Fürchten, stimmt das?
Also jetzt würde ich am liebsten sagen, zum Glück fürchten wir uns vor Nähe, denn das Aufregende an dieser Frage nach Nähe und Ferne ist ja, dass die Frage so schillert. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses Ihre Wort der Lyrikerin Ingeborg Bachmann, Abstand oder ich morde, dass Nähe notwendig ist, um sich Menschen freiwillig öffnen zu können, ist das eine, aber diese Nähe darf eben nicht in Zwangsgemeinschaften oder in der erzwungenen Dichte der bisherigen Wohnverhältnisse zustande kommen. Bis in tief in die Nachkriegszeit hinein haben Menschen unfreiwillig in Nähe zueinander leben müssen, in Übergriffigkeiten, die unfreiwillig waren, und deswegen ist erstmal der Abstand eine unglaublich schöne Errungenschaft, um Nähe freiwillig herstellen zu können. Und ich finde, in diesem Doppelgesicht der Nähe, finde ich, kommt man weiter mit der Frage. Die Menschen wollen einander nah sein, aber sie wollen nicht verletzt werden dabei. Und da sie heute wissen, dass man vor Verletzung geschützt sein kann, dass Verletzung vermeidbar sein muss, durch das Recht und auch durch den Abstand, den unsere Wohnformen inzwischen erlauben. Dadurch wissen die Menschen auch im besten Sinne des Wortes, dass sie einander nicht mehr nahe kommen müssen oder nah sein müssen. Das finde ich also zunächst erstmal einen großen Schritt nach vorne und einen großen Schritt ins Freie.
Während Sie sprechen, fühle ich mich daran erinnert, dass 2 sehr bürgerliche Philosophen der jungen Bundesrepublik, die sehr unterschiedlich sind, der eine Theodor Adorno, der andere Hans Blumenberg, dessen 100. Geburtstag am Montag ist, jeweils mit jüdischer oder halbjüdischer Herkunft auch Philosophen der Distanz waren, die darin einen zivilisatorischen Fortschritt sahen. Aber lassen Sie mich die Frage vielleicht umkehren. Was verlieren wir durch Näheverlust? Mich treibt so ein Verdacht um, auch im Zuge jetzt der Flüchtlingskrise, dass Näheverlust auch zu Empathieverlust führt. Würden Sie mitgehen oder würden Sie widersprechen?
Also das ist natürlich die Frage, die sich gegenwärtig stellt, ganz zweifellos. Was ist der Preis der Nähelosigkeit? Sind das Verschlossenheiten, Kontrollbedürfnisse? Ist es vielleicht sowas wie ein skeptischer Ekel voreinander? Die Preise liegen nah. Ich glaube, man kann sich ein bisschen weiterhelfen, das tue ich jedenfalls, durch das, was die Berührungsforschung sehr empirisch weiß, nämlich, dass der Stress, also diese Hormonspiegel, eine ganz gute Antwort auf Ihre Frage sind. Man riskiert, glaube ich, ein Steigen des Stresspegels, wenn man keine selbstverständliche Nähe zu anderen mehr hat. Einsamkeit macht primär Angst und die vorenthaltene oder mangelnde Nähe verursacht Stress. Und diese beiden Faktoren sind zunächst erstmal keine sehr guten Voraussetzungen, auf andere empathisch zuzugehen. Aber, und das heißt, sich ihnen zuzuwenden. Die anderen sind dann primär erstmal irgendwas Angsterregendes. Und dagegen kann man aber halten, und daran sieht man halt, wie schmal der Grat ist, auf dem wir da gerade balancieren, dieser Grat von nicht zu nah und nicht zu fern. Dagegen kann man halten, dass ein gewisser Abstand geradezu die Voraussetzung für Empathie ist. Also den anderen eben nicht auf der Pelle zu haben, dem anderen nicht die ganze Zeit sich vom Leibe halten zu müssen, weil der nämlich Abstand hält. Das ist eine wunderbare Voraussetzung dafür, die innere Freiheit zu haben, sich dem anderen wirklich zuzuwenden. Und vielleicht ist es sogar eine der Grundvoraussetzungen dafür, lieben zu können, dass man sich um jemanden freiwillig sorgt und nicht dazu gezwungen ist, mit ihm in Dichte und Nähe auszuharren.
Ich würde gerne mit Ihnen, weil wir sprechen in Zeiten von Rassismusdiskussionen, wir sprechen in Post-MeToo-Diskussionen, erhöhter Sensibilitäten, auch erhöhter Verdächtigungen, die damit auch einhergehen, die dann schnell auch schon mal zu Denunziationen führen können. Nähe ist, wenn ich es mal vom Feudalabsolutismus bis heute mir angucke, immer auch ein Zeichen von Privilegierung oder von wer nah an der Macht ist, nah am König ist oder nah an der Kanzlerin oder wie auch immer, der fühlt sich begünstigt, ist vielleicht auch gelegentlich zum Missbrauch eingeladen. Wir sehen das an den MeToo-Übergriffen. Ja, wer meint, er wäre der dicke Macker, der tolle Hecht, der könne sich alles erlauben. Was tut Not? Eine aufgeklärte Nähe? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist ein ganz schönes Wort. Eine aufgeklärte Nähe oder eine verweltlichte Nähe tut Not. Und ich glaube, dazu gehören tatsächlich Faktoren, von denen wir gegenwärtig in der Corona-Zeit merken, dass sie wirksam sind. Nämlich die Faktoren des Rechts, der funktionierenden Verwaltung, der Zurechenbarkeit von Verletzungen zu Menschen, die sich darum kümmern, die sich medizinisch darum kümmern, sozialarbeiterisch, sozialstaatlich darum kümmern. Das heißt, dass man einfach in einer Gesellschaft lebt, die alles tut, um Verletzung einzuhegen und damit eine freiwillige Öffnung der Beteiligten ermöglicht. Dieses Stichwort der Macht, das Sie genannt haben, ist, glaube ich, eines der am meisten übersehenen in diesem ganzen Reden über Berührung und Nähe. Denn zunächst mal ist die Machtfrage eine, die mitten in der Berührungsfrage wohnt. Wer hat das Recht, den anderen anzufassen? Wer hat das Recht, sich des Körpers des anderen zu bedienen und auch dafür zu sorgen, dass das im Verschwiegenen bleibt? Man braucht sich nur diese Fotos anzugucken, die in der Zeit vor Corona zwischen Macron und Trump zustande gekommen sind, wie die beiden darum gerungen haben, wer die stärkeren Hände hat. Diese Handkämpfe, die die miteinander ausgefochten haben, waren im Grunde das erste, jüngste Bild dafür, dass die Machtfrage durch Berührung ausgetragen wird. Und so ist es immer gewesen. Der Mensch ist verletzungsoffen. Er hat diesen aufrechten Gang, der ihn so wahnsinnig angreifbar macht, immer schon. Und wer das ausnutzen will, weil er die Macht hat, der kann Schreckliches tun. Und ich glaube schon, dass man sagen darf, dass in dieser Moderne, in der wir leben, so fragil wie sie ist, so fragwürdig wie sie ist, so, ach meine Güte, wir alle kennen die Lasten und auch die Schuld, die verbunden sind mit der Moderne. Dennoch, das hat sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dafür zu sorgen, dass innerhalb einer Gesellschaft die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie das Recht davor haben, nicht unfreiwillig berührt zu werden. Und das ist eine verweltlichte Nähe, die so entstehen kann. Und ich glaube auch, dass es eine wirklich fruchtbare demokratische Offenheit ist, die so entsteht, weil der andere eben genau nicht mehr primär gefährlich ist.
Und weil nah und fern auch eine politische Dimension hat, hat Elisabeth von Tadden kürzlich mit anderen Autoren auch bei den Gesprächen mit Bundespräsident Steinmeier in Bellevue gefolgt. Die Kulturmeldungen fehlen hier. Henning Hubert hat sie.
Los geht es mit großer Lyrik. Es geht uns um dessen Sammler und Präsentator, der am Ende dieser kleinen Collage zu Wort kommt, Karl Otto Conradi.
Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden.
Schläft ein Lied in allen Dingen.
Im düstern Auge keine Träne.
Wir sind aus solchen Zeug, wie das zu
Adafakt, das Krobel, Drumpels.
Ein Künstler ist ein Gefangener im selbstgemauerten Kerker. Die Steine, das sind seine Werke. Und der Knast nennt sich nach dem Werker.
Karl Otto Conradi. Ja, der große Conradi ist ein Buch, das in vielen Bücherregalen nicht eingestaubt ist, weil es einen so großen Schatz birgt und immer wieder Lust am Lesen macht. Die Anthologie ist die bislang größte deutschsprachige Lyriksammlung, mehrfach fortgeschrieben bis zur Dichtung der Gegenwart. Erstellt hat diese Gedichtesammlung eben der Kölner Germanist Karl Otto Conradi, Jahrgang 1926. Genauso gewichtig waren seine Forschungen zur Barockdichtung und zu Johann Wolfgang von Goethe. Von seinem Tod bereits am 1. Juli haben viele heute aus der Zeitung erfahren, etwa in der Süddeutschen Zeitung stand es. Conradis Fachkollege Wilhelm Voskamp wird an seinem Institut die Trauerrede halten. Im Gespräch mit Kultur heute erinnert Voskamp zunächst an Conradis Wirken gegen die alten Zöpfe im Germanistenverband knappe 20 Jahre nach Weltkriegsende.
Die Attacke, das darf man auch so sagen, auf die Generation, die im Alten verharrte, nicht nur im Alten verharrte, sondern das Alte möglichst weiter betreiben wollte.
Conradi wurde nicht nur Vorsitzender des Deutschen Germanistenverbands und Präsident des Deutschen Pennzentrums. Parallel verlief seine universitäre Laufbahn über Göttingen, Saarbrücken, Kiel bis Köln, wo er von 1969 bis zu seiner Emeritierung 1991 als Professor für Literaturwissenschaft lehrte und forschte und daneben eben Gedichte sammelte und herausgab. Wilhelm Voskamp über den großen Conradi nochmal.
Es ist ja auch eine völlig offene Anthologie, die zunächst mal chronologisch versucht, einen Überblick zu schaffen über die deutsche Lyrik seit dem Mittelalter. Und auch da hat Conradi immer wieder betont, es käme eben auf den Leser, die Leserin an, ein Angebot zu machen. Und das könne er nutzen, so wie er es für richtig halte. Er hat keine Vorgaben gemacht. Und insofern ist der Liebhaber der Literatur, das hat er immer wieder betont, fortan im Zentrum gestanden. Und das gilt auch für die Goethe-Monographie. Er hat doch mal kritisch nachgeschaut und die Literatur in einem historischen Zusammenhang gesehen. Und ich denke, das war auch ein großes Verdienst, was man betonen muss und was auch bleiben wird.
Der Literaturwissenschaftler Wilhelm Voskamp über Karl Otto Conradi. Er wurde 94 Jahre alt. Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Auflösung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es eine gewichtige Reaktion von Michelle Müntefering, die als Staatssekretärin für die Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes zuständig ist. Die SPD-Politikerin sagte dem Spiegel, Reformen seien zwar notwendig, eine Zerschlagung aber der falsche Weg. Ihr Ministerium habe in der Stiftung und in deren Präsidenten Partzinger einen guten Ansprechpartner. Eine große Neuorganisation, wie sie gerade diskutiert werde, wäre aus ihrer Sicht für Jahre eine Hauptaufgabe und würde zu viele Energien binden. Notwendige Entwicklungen würden so behindert, etwa eine offensivere Digitalisierung, zum Beispiel der Archivbestände, was die Institution eher weiter zurückwerfe, so Müntefering. Über eine Auflösung und Aufgliederung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz müssten Bund und Länder zusammen entscheiden. In Großbritannien muss ein Mann für 4 Jahre ins Gefängnis, weil er versuchte, eine von wenigen Exemplaren der mittelalterlichen Magna Carta zu stehlen. Das entschied ein Gericht in Salisbury im Südwesten Englands. Der Mann hatte im Oktober 2018 mit einem Hammer das Sicherheitsglas einer Vitrine in der Kathedrale von Salisbury zertrümmert. Bevor er das wertvolle Dokument stehlen konnte, wurde er von Mitarbeitern und Besuchern gestoppt und überwältigt. Die Magna Carta gilt als eine der ältesten Verfassungsurkunden. Sie wurde im Jahr 1215 von König Johann Ohneland unter dem Druck der englischen Barone unterzeichnet. Sie garantierte die Rechte von Adel und Kirche gegenüber der Krone.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert und Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler, Dank für Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten ausführlich. Ein Thema bei den Informationen am Abend ist dann im Anschluss das Gedenken in Srebrenica. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.